MKL?
What the fuck?
Mit Kindern leben. Ein Podcast von Patricia Camarata und Kaspar Clemens Mirau.
Hallo und willkommen zur Folge 7 der dritten Staffel vom Mit Kindern leben Podcast. Hier sind Patricia.
Hallo.
Und ich, Kaspar. Hallo. Wir wollen heute über das Thema Großeltern sprechen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Da haben wir bestimmt sehr unterschiedliche Erfahrungen oder auch gleiche. Was hast du denn für eigene Erinnerungen an deine Kindheit mit Großeltern?
Zwei total gegensätzliche, nämlich einmal die sehr, sehr positiven mit meinen italienischen Großeltern, die bis Mitte der 80er Jahre in Deutschland gelebt haben und auch sehr präsent waren in meiner Kindheit und später dann aber eben nach Sizilien zurückgezogen sind und da aber auch quasi, also gefühlt den ganzen Sommer in Deutschland waren und eben auch ganz viel Zeit mit den Enkeln verbracht haben. Und ja, die italienischen Großeltern, die waren so Bilderbuch-Großeltern, die mir als Kind immer das Gefühl gegeben haben, dass ich ein ganz besonderer Mensch bin, der irgendwie besonders klug ist und die tollsten Einfälle hat und so. Ich habe die wirklich sehr, sehr geliebt und die haben viel mit mir gespielt und ich glaube, ich habe es auch mal in einer anderen Folge irgendwie erzählt. Ich habe wirklich im Erwachsenenalter erst verstanden, dass sie mich auch immer gewinnen haben lassen als Kind.
Da haben wir drüber gesprochen, ja.
Die haben wirklich sehr, sehr viel getan, damit ich also einfach wirklich einfach total glücklich bin und das ist denen auch gelungen. Und zu den deutschen Großeltern tatsächlich hatte ich immer nur ganz sporadisch Kontakt und der ist dann auch, ja, also noch in der Kindheit abgebrochen. Also, ja, so war das bei mir. Wie ist bei dir?
Ich habe eigentlich nur dauerhaften Kontakt zu meiner Großmutter mütterlicherseits gehabt. Der war unglaublich intensiv. Also mir ist letztens auch aufgefallen, ich bin da im Alter von, ich glaube, 9 Jahren quer durch Berlin mit der Bahn gefahren an den Stadtrand, um sie zu besuchen. Also Dinge, die man heute auch gar nicht mehr so machen würde. Ich habe ganz tolle Erinnerungen. Die hat mich ganz oft mit auf klassische Konzerte und so genommen. Also ich habe so Opernerinnerungen mit der Großmutter. Und die hat mir auch das Gefühl gegeben, dass ich was ganz Besonderes bin. Aber es gab auch dann eine Abstufung mit den Geschwistern. Ich weiß nicht, ob du auch sowas kennst, dass Geschwister verschieden behandelt werden von den Großeltern?
Nee, also da muss ich sagen, da waren meine italienischen Großeltern auch auf eine Weise sehr, sehr lustig, weil die wollten alle Enkel ganz gleich behandeln. Und wir waren ja auch unterschiedlich alt. Also ich war die Erstgeborene und danach gab es noch ganz viele. Und sie hat zum Beispiel geschafft, uns gleiche Schlafanzüge zu kaufen. Also von Babygröße bis, 128, was ich damals hatte. Und das ist schon sehr lustig. Also nee, das kenne ich gar nicht. Nee,
ich kenne das sehr stark. Das lag aber auch vielleicht ein bisschen an so Patchwork-Familie mit dann verschiedenen Vätern und so. Das kenne ich aber auch zum Beispiel, dass wenn ich bei meinen Stiefgroßeltern war, da war es ganz schrecklich wiederum für mich. Da war ich dann eben der nicht leibliche Enkel.
Und da haben die einen Unterschied auch gemacht.
Ich habe schlechteres Essen bekommen, wenn es Mittagessen
war's?
Gab. Meine Mutter und ich haben, also meine Mutter war sozusagen auch die Schwiegertochter, die nicht so richtig gemocht wurde. Und ich habe dann nicht die guten Klöße bekommen oder so. Das war so, ist krass, auch wenn ich heutzutage drüber nachdenke.
Hast du das gemerkt als Kind?
Ja, total. Ja, ja. Und also wir waren auch unglaublich streng es wird gegessen, was auf den Tisch kommt und so. Also eine völlig andere Welt. Und ich habe gemerkt, dass ich da schlechter behandelt werde als mein Bruder dann. Ja, das war ein krasses Erlebnis. Das hat so, wenn ich das so heute drüber nachdenke, erinnert mich das so an so Filme, die, weiß ich nicht, ländliches Leben um 1900 oder ja. So. Also es hatte sowas, ich glaube, es war traditionell so schlecht behandelt zu werden als nicht leiblicher Enkel. Ja, und auch ganz unnötig irgendwie, ne? Ja. Eigentlich kann das ja schön sein. Genau, aber eigentlich gibt es bei uns eben diese eine Großmutter, also für mich, und die war wirklich sehr wichtig, aber die hat zum Beispiel auch so, dann, mein Bruder war dann nicht mehr so Mode wie ich. Und ja, das sind so meine Haupterinnerungen. Und die anderen väterlicherseits, die waren gar nicht. Ich glaube, die habe ich einmal gesehen oder so im Leben. Ist verrückt, ne, wenn man so drüber nachdenkt, wie es so mit den Verwandten ist. Und da hast du ja auch gesagt, dass dann so der Kontakt abgebrochen ist. Ja, genau. Und naja, heutzutage, ich weiß nicht, ob das früher auch schon war, dass man einfach auch ja räumlich deutlich weiter auseinander lebt, oder?
Das ist bei uns auch. Also ich bin ja in Bayern groß geworden, da sind die Großeltern jetzt auch noch. Die anderen sind in Hessen und weil wir ja, weil du eben schon Patchwork gesprochen hast, wenn man sich selber scheiden lässt, wenn dann noch die eigenen Eltern geschieden sind, dann hat man ja sehr, sehr viele Großeltern und die sind eben tatsächlich in ganz Deutschland verteilt. Sprich, wir haben also keine Großeltern, die jetzt für unsere Kinder im Alltag präsent sind, aber eben sehr viele. Und wir haben
sehr
auch
viele, die nicht präsent sind.
Ja. Nein, und wir haben auch also im Alltag wirklich so. Und wir haben eben auch nicht blutsverwandte Großeltern sozusagen, die aber glücklicherweise genau das nicht machen, was du jetzt so geschildert hast, sondern die die Kinder einfach wirklich so behandeln, wie man Enkel behandelt und da also wirklich gar keinen Unterschied machen. Und das ist für die Kinder tatsächlich auch schön, weil es gibt ja sowas dann wie eine Auswahl. Und das ist, finde ich, auch eine schöne Erleichterung auf eine Weise, ne? Weil man hat ja schon sowas, glaube ich, wie ein Gefühl, das ist ja engere Familie und da muss man sich irgendwie mit arrangieren, egal wie man behandelt wird, ob man die guten oder die schlechten Klöße, es ist wirklich schrecklich, bekommt. Und wenn man mehr Großeltern hat, dann bedeutet das ja auf eine Art auch, dass man wirklich nach dem gehen kann, wie man respektvoll und liebevoll behandelt wird. Das ist eigentlich ein großer Luxus, ne?
Wie löst ihr denn das logistische Problem, dass man Großeltern ja oft als Oma und Opa bezeichnet, aber wenn es so viele gibt, dann skaliert das nicht?
Meinst du, ob man so Vornamen dann sagt oder?
Oh, na, ich kenne zum Beispiel die Lösung, dass es Oma und Opa und Omi und Opi gibt.
Ja.
Großmama, bei euch vielleicht Nonna oder so?
Genau, wir haben noch, wollte ich sagen, wir haben die Variante, dass wir eben Nonno und Nonna auch sagen.
Nonne ist es?
Nonna ist mit A am Ende ist die Oma und Nonno ist der Nonno. Opa. Mhm. Genau, und ja, sonst haben sich einfach so, manche sagen sie beim Vornamen, Opa und Oma sind auch zwei spezielle, aber das bildet sich so von alleine auch raus.
Ja, ich finde es aber lustig, dass ich das sprachlich nie, dass ich da eine allgemeine Lösung für, weil man hat ja immer, also nicht immer, aber man hat typischerweise zwei Omas, zwei Opas, so, und dass es da nicht von vornherein irgendeine Lösung für gibt, eine sprachliche, weil es immer überschneidet.
Ja, aber das Schöne ist ja, dass es dann so viele kreative Lösungen gibt, ne? Also in der Familie meines Freundes zum Beispiel gibt es auch eine Kleinmutter, weil die Großmutter im Vergleich zu den Enkeln halt sehr klein ist.
Das ist ja
deswegen
süß.
Ist sie die Kleinmutter. Das finde ich auch niedlich. Und wo du das jetzt gerade sagst, dass ich das vergessen habe, meine Nonna, also meine Großmutter, die habe ich immer Joya genannt. Und Joya ist aber einfach das Wort für Freude. Und wie ich klein war und sie hat mich gesehen, da hat sie immer die Arme geöffnet und hat sie gesagt, Joya mia, also sagt man so, meine Freude. Und ich habe gedacht, das ist so ein bisschen wie Tarzan und Jane, dass sie mir immer sagt, ne, ich bin deine Oma. Und dann habe ich irgendwann eben sie nur noch Joya genannt und dann gab es da auch keine Verwechslung quasi mit anderen.
Sprichst du eigentlich Italienisch? Das habe ich nie gefragt.
Nicht wirklich. Also Italienisch Grundkenntnisse kann man dazu sagen. Ich kann es sehr, sehr gut verstehen, aber meine Familie, die spricht ja Sizilianisch und das ist ja nochmal ganz, ganz anders als Italienisch. Man sagt zum Beispiel statt Bambini-Kinder sagt man Piccioni. Ridi. Und das versteht kein
Italiener. Ist das sächsisch von Italien?
Ich glaube eher bayerisch, aber ich weiß nicht. Also die Italiener sind schon immer stark irritiert, wenn man mit deutschem Akzent und sizilianischem Dialekt und dann noch mit Grammatikfehlern auf die einredet. Das ist schwierig.
Jetzt haben wir ja drüber gesprochen ein bisschen, wie das war mit unseren eigenen Großeltern. Und jetzt gibt es natürlich auch Großeltern ja in unserem Leben. Du hast ja schon gesagt, dass es bei euch zum Beispiel ganz viele gibt. Es gibt ja den Moment, wo die eigenen Eltern zu Großeltern werden. Jetzt typischerweise, wenn man nicht Geschwister hat, aber vielleicht hat man auch zuerst ein Kind bekommen. Also da macht man ja sozusagen die Eltern mit zu den Großeltern. Kannst du dich da erinnern? War das irgendwie ein besonderer Moment oder war das so ein schleichender Prozess?
Also ich kann mich an vorher und nachher auf jeden Fall erinnern, weil wir haben viel über Kindererziehung vorher schon gesprochen, zum Beispiel weil ich selber, sage ich mal, Kritikpunkte an meiner eigenen Erziehung auch hatte, was auch Thema eben mit meinen Eltern war. Und mir wurde dann oft stark vermittelt einfach, ne, so werd du erstmal Mutter und dann siehst du, wie das ist. Ja, und dann kam die Kinder und dann war es eher, sehen die Eltern mal, wie es ist. Es geht auch anders. Also es klingt jetzt so gehässig, aber sie haben einfach wirklich gesehen, ne, dass ja, Erziehungswege viele möglich sind und dass dann nicht eben unbedingt diese gefürchteten kleinen Tyrannen irgendwie rauskommen. Und was mich dann wirklich bewegt hat, in ganz vielen Dingen, also angefangen von, mir wurde gesagt, was, du willst dann direkt wieder arbeiten gehen, die armen Kinder, und überleg dir das nochmal, die kriegen doch einen Schaden und so. Und dann, ja, dann war das so, dann bin ich wieder arbeiten gegangen und wir hatten ja wirklich eine super schöne Kita, die auch Großelternnachmittage gemacht hat, beispielsweise, wo die Großeltern dann auch waren. Und wie die zurückkamen, sagte mein Vater dann wirklich so zu mir, ja, also ich habe mir das ganz anders vorgestellt, aber ich sehe, die sind da so gut betreut und die werden auch richtig lieb gehabt und ernst genommen. Und ich sehe dich, dass du jetzt so glücklich bist, wieder arbeiten zu gehen und auch viel weniger Stress hast, weil du halt nicht den ganzen Tag mit den Kindern bist. Das ist ja auch anstrengend. Und gerade wenn dann das erste Kind ist, man hat noch keine Geschwisterkinder, haben die Kinder ja auch Gesellschaft. Also er hat so ganz viel reflektiert und dann irgendwann auch gesagt, Mensch, eigentlich ist das super, wie du das machst. Und das fand ich wirklich ganz, ganz großartig, weil eben ja, für mich jetzt schwieriger und strenger Vater zu so einem ganz lieben, wertschätzenden Opa geworden ist. Und mich hat das lange beschäftigt, warum das eben manchmal klappt und manchmal nicht. Aber ich glaube, dass für viele Großeltern dieser Moment, wenn man Kinder bekommt, eben auch bedeutet, das eigene Elternsein zu reflektieren und eben auch einzuräumen, dass man vielleicht wirklich Dinge hätte anders machen können. Und da nicht dann im Groll oder auch im Vorwurf mit sich irgendwie zu sein, sondern zu sagen, Gott, das waren halt, wir haben immer, es gibt ja diesen Spruch, ne, man macht das Beste, was man halt glaubt, sozusagen zu dem Zeitpunkt. Aber das ist vielleicht nicht wirklich dann auch mit der Sicht 10 Jahre später oder 20 Jahre später dann das Beste gewesen. Gab es das denn bei euch?
Ja, das war auch, glaube ich, eine größere Umstellung, die ich gar nicht so erwartet hatte, aber die dann im Nachhinein betrachtet auch eigentlich ganz logisch ist, dass natürlich man ja dann selber seinen eigenen Weg findet mit den Kindern. Und ich nehme an, und das werde ich ja vielleicht auch irgendwann selber erleben, dass wenn man dann plötzlich Großeltern ist und sieht, dass die Kinder, die eigenen Kinder es anders machen mit ihren Kindern, man vielleicht auch manche Sachen so indirekt als Vorwurf empfindet. Also das einfach, weil sie es anders machen, als man selber das gemacht hat, dass man sich irgendwie angegriffen fühlt. Und es gab schon wirklich viele, viele Momente. Und es geht nicht nur um die Großeltern, auch mit der erweiterten Familie. Ich kann mich noch an so Sachen erinnern, dass, ich gebe jetzt mal ein Beispiel, das waren auch gar nicht die Großeltern, dass dem kleinen Kind dann auf einer Familienfeier der abgeleckte Löffel in den Mund geschoben wurde mit was zu essen und wir gesagt haben, nee, bitte nicht, weil so Karies und so, stehen gerade die Zähne und das ist für die, aber das war für die so, was, warum soll ich denn jetzt nicht meinen abgeleckten Löffel in den Mund schieben, weil das hat man ja schon immer so gemacht und das wurde dann als ganz großer Vorwurf, so als ganz übergriffig von empfunden, dabei meint man es einfach so, wie es ist und das sind so Sachen, wo man sagt, ja, aber das zeigt jetzt halt auch die Wissenschaft, dass es vielleicht nicht so schlau ist, das zu machen. Und da gab es ganz unglaublich viele solche Momente. Das war jetzt ein kleiner Moment, es gibt halt noch große Momente und so. Und welche Schule wählt man? Und was ist mit dem Familienbett? Und nein, vielleicht wollen die Kinder nicht bei den Verwandten schlafen. Das ist jetzt aber auch kein Vorwurf, dass wir sie wieder abholen, aber wir zwingen sie auch nicht dazu. Und so lauter Sachen, wo man weiß, das war in der eigenen Kindheit anders. Und das war für mich, also das hätte ich gerne, eigentlich hätte ich es gerne vorher gewusst, dass das nochmal so eine Umstellung ist. Und für mich war auch eine große Umstellung, dass ich gemerkt habe, dass sich natürlich mein Verhältnis auch direkt verändert zu den Großeltern, Eltern und auch anderen Verwandten, weil ich lange Zeit sehr fürsorglich war für erweiterte Familie auch und immer eingesprungen bin, wenn irgendwie Hilfe nötig war und plötzlich dann auch sagen musste, ich habe da gar keine Kraft und Zeit mehr für. Und das natürlich aber auch ja auch erstmal für Spannungen sorgt, wenn man eigentlich immer ansprechbar war und irgendwie hilfsbereit und ich immer sage, tut mir leid, ich habe jetzt 1, 2, 3 Kinder, ich stehe einfach nicht mehr zur Verfügung, wenn ihr was wollt, müsst ihr jetzt zu mir kommen, ne? Und plötzlich sozusagen ist das vormals noch kleine Kind, sagt plötzlich, nee, jetzt bin ich dran irgendwie. Und das waren viele Momente, die da irgendwie für Spannungen gesorgt haben. Viele Sachen haben sich dann auch entspannt wieder, manche Sachen haben sich gar nicht entspannt. Also es gab auch viele Verwürfnisse, die dann halt auch einfach verworfen blieben bis heute. Aber das ist dann einfach so.
Ja. Du hast jetzt gerade schon eine super Überleitung gemacht. Wir haben ja jetzt bald Weihnachten, weil du gesagt hast, sie müssen ja zu mir kommen. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, im Kinder-Großleben, Eltern, wie man jetzt Weihnachten eigentlich organisiert. Habt ihr da eine gute Lösung gefunden?
Wir haben anfangs noch gemeinsam mit Familie Heiligabend, das ist ja immer so ein wichtiger Moment, gemacht. Das machen wir nicht mehr. Also das ist, da prallen zu viele Erwartungshaltungen aufeinander und auch zu verschiedene Rituale. Ich weiß noch, da habe ich mich auch selber ganz schön aufgerieben zwischen, so habe ich das früher gemacht und denke, dass es so wichtig ist. Wir haben ja auch schon mal hier über Weihnachten gesprochen. Ja. Und gleichzeitig hat man aber auch neue Rituale und dann versucht man allen gerecht zu werden. Und das haben wir dann einfach irgendwann gecancelt. Das war natürlich dann auch erstmal so, musste man dann auch erstmal kommunizieren und auch selber verdauen. Und mittlerweile geht das aber super.
Also bei uns war es einfach so, ich habe jetzt verkündet, dass wir es Weihnachten nicht mehr rumreißen.
Zu Weihnachten verkündet man ja auch.
Genau. Aber wie gesagt, wir haben ja die extra Folge dazu, da sprechen wir ausführlich drüber. In meinem Freundeskreis ist es sehr gängig, dass jetzt wieder mit Großeltern in den Urlaub gefahren wird. Vor allem, wenn man Babys und Kleinkinder hat. Gibt es das bei euch?
Nee, es gab schon so ein bisschen mal Urlaubstage zusammen, aber eine Woche oder so gab es nicht.
Nee. Machen wir auch nicht. Aber ich finde es grundsätzlich wirklich eine schöne Idee.
Wenn also, das klappt, ist es toll, ja.
Um sich da auch mal zu entlasten, weil ja viele auch sagen, Urlaub mit Babys oder Kleinkindern kann ja auch anstrengend sein. Aber wenn da man jemanden dabei hat, der irgendwie sagt, ach, das finde ich eigentlich ganz nett, ist das eigentlich ein schöner Ansatz auf jeden Fall. Und ich kann mir auch vorstellen, ich merke immer wieder, dass das Verhalten von alten Leuten und kleinen Kindern oft, finde ich, sehr passig ist. Sprich, ich kenne das in unserem Großelternkreis, dass die sehr früh wach sind zum Beispiel. Also wenn wir irgendwie Besuch haben oder die besuchen gehen, dann waren das auch so Momente, wo ich dachte, ach Mensch, das ist ja eigentlich eine super Sache. Wenn mein Vater morgens mit dem Hund geht und das Kind ja auch schon bedauerlicherweise um 7 Uhr wach ist, wenn es ausgeschlafen hat, also eigentlich ist schon um 6.30 Uhr oder 6 Uhr irgendwie wach, dass man das auch wirklich so ausnutzen kann und sagen kann, ach Mensch, da könnt ihr beide ja mal zusammen irgendwie Brötchen mit dem holen. Hund gehen oder Brötchen holen gehen. Und das beobachte ich auch total gerne, weil ich sehe, dass da so eine andere Geschwindigkeit im Alltag irgendwie auch ist. Also vorausgesetzt, der Altersunterschied ist wirklich so groß, dass die Großeltern in Rente sind, dass die sich einfach leisten können, so bestimmte Wege, die für einen so im Berufsalltag beispielsweise wahnsinnig anstrengend sind, weil man will irgendwie pünktlich in die Arbeit kommen und dann ist die Kita eigentlich 10 Minuten weg, aber da ist ja dann noch der Bagger und die Baustelle und der Hund und es flattert ein Schmetterling. Und dass da Großeltern halt wahnsinnig Geduld haben und auch wieder irgendwie so anders im Leben stehen. Also ne, die sind ja so ein bisschen, also zumindest bei uns, wie so in Zeitlupe und nehmen das auch alles gerne wieder wahr und wertschätzen das und können das sehr schön durch die Augen der Kinder sehen.
Was bei uns ein bisschen schwierig ist, du hast jetzt schon dieses Rentenalter angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich, macht nochmal einen großen Unterschied, wie gut halt wirklich Großeltern da sein können, ob sie halt wirklich noch arbeiten gehen oder nicht. Also wir haben zum Beispiel das Problem, dass das eine Großelter, das eigentlich gerne würde und auch im Umkreis ist, halt einfach wirklich selber erwerbstätig ist und wahrscheinlich nach Renteneintritt auch weiter noch arbeiten gehen muss. Also das hat ja dann einfach mit zu tun, wie man gut sich über Wasser hält. Und das ist wirklich schade. Also da merke ich nochmal so einen Unterschied. Und zum Thema dass die gut zueinander passen. Ich habe letztens so ein Studienergebnis-Zusammenfassung gelesen, wo ich unglaublich lachen musste. Es gibt immer diese Studien, wie glücklich sind Menschen und machen jetzt Kinder glücklich oder nicht. Und das war so lustigerweise Überschrift, also Menschen mit Kindern sind glücklicher als Menschen ohne Kinder, aber erst wenn die Kinder ausgezogen sind. Weil dann nämlich diese Phase kommt, dann spielt auch diese Großelternphase und so, und das passt so dazu, dass man dann nämlich plötzlich die Nerven hat und das soll jetzt wirklich nicht heißen, man ist nicht glücklich mit Kindern, aber ich glaube, man weiß, was gemeint ist, weil es ja einfach stressig ist. Und dann gibt es, glaube ich, wirklich diesen Punkt, wo man dann plötzlich Nerven hat. Und ich weiß nicht, ich habe mich letztens mit anderen Großeltern unterhalten und die meinten, dass es wirklich toll ist. Und wenn die Kinder dann aber krank werden und diese Stressphase ist, dann rufen sie halt auch einfach die Eltern an. Und weil dann wollen ja meistens die Kinder auch zu den Eltern. Ja. Das heißt, man erntet, glaube ich, so ein bisschen das Sahnehäubchen, wenn es irgendwie klappt. Ne?
Ja, wobei, es ist ja einfach, wie gesagt, auch in der Taktung, die man im Familienalltag hat, ganz oft auch, würde man das vielleicht gerne selber anders machen, aber es geht irgendwie nicht. Und das ist dann schön, dass das eben Großeltern können. Mir fällt gerade ein, ihr habt ja auch mehrere Kinder. Wenn Kinder zu den Großeltern gehen, nehmen die Großeltern alle Kinder? Weil das, sag ich mal, ist bei uns auch immer wieder ein Diskussionspunkt gewesen. Und ich kenne das aus vielen anderen Familien, dass da Großeltern sagen, ach nee, wir nehmen dann nur ein oder zwei Kinder. Und ich fand das in einem gewissen Alter, klar, wenn man ein Baby hat und das andere Kind ist größer und will auch zu den Großeltern, finde ich das okay. Aber in dem Alter, in dem Kinder quasi das Bewusstsein haben, jetzt eben nicht zu den Großeltern zu können und das andere Geschwisterkind schon, ist das für mich als Mama ein totales No-Go. Also dann sage ich, also entweder ihr nehmt die jetzt alle oder halt keins. Wie ist das bei euch?
Bei uns wollen nicht alle Kinder im Moment. Und wir machen das auch nicht gegen deren Willen. Also
ja, gut.
Da muss wirklich Interesse und Wollen da sein. Ich glaube, von den einen Großeltern würde auch mehrere gehen. Wobei die auch, wenn die zu dritt sind, sind die ganz schön eine Herausforderung, das muss ich schon wirklich sagen. Also im Moment stellt sich die Frage nicht. Und dann gucken wir mal. Also das würde erst kommen, wenn alle Kinder sagen, sie wollen hin und aber nur eins genommen wird. Das finde ich dann aber auch blöd.
Ja. Ich habe mich immer gefragt, ob ich da zu streng bin, ne? Weil du sagst ja gerade selber, das ist dann schon manchmal auch eine Herausforderung. Mhm. Gerade wenn man jetzt vielleicht wirklich Pläne hat und sagt, irgendwie wir wollen, keine Ahnung, in den Park oder so, ne? Dann ist ja wieder dieses Thema Geschwindigkeit und wie gut kennst du die Kinder, weil du die vielleicht eben gar nicht so oft siehst und so, das kann, glaube ich, schon ganz schön stressig sein. Und also ich habe da noch keine Antwort für mich drauf, ob da mein Anspruch zu hoch ist. Und mal gucken, ob ich das dann selber als Großmutter irgendwann erfülle. Wobei meine Kinder ja immer sagen, dass sie nur Pferde und Hunde bekommen werden, keine Kinder.
Na, mal gucken. Hast du auch am Anfang Angst gehabt, das Kind bei den Großeltern zu lassen, dass die nicht schnell genug sind am Straßenrand oder so? Kennst du das, so eine Gefühle?
Ja, also die Gefühle kenne ich und die waren schon auch manchmal, sage ich mal, so ein bisschen erfahrungsgeprägt, also nicht nur einfach ein Vorurteil oder eine Furcht. Ich habe versucht, da wirklich dann offen drüber zu sprechen. Und habe bei einigen Großeltern sozusagen, die kennen da auch ihre Grenzen und die haben dann gesagt, oh, das ist mir jetzt aber in Berlin auch zu viel, ne? Und ich nehme den dann eben an die Hand oder so, ne, lass den nicht alleine rumlaufen oder oh Gottes Willen, das Lauffahrrad nehmen wir jetzt nicht auch noch mit. Da hat sich dann so eine Vertrauensbasis eigentlich recht schnell entwickelt. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass bestimmte Sachen gesagt worden sind, dass ich zum Beispiel gesagt habe, also auch wirklich mit einer Ich-Botschaft, ne, im Babyalter, dass ich gesagt habe, du, ich möchte nicht, dass das Baby alleine in der Wiege ganz ohne, dass jemand in der unmittelbaren Nähe ist, also mindestens in der Wohnung ist es ja geschützt, aber quasi draußen. Ne? Ich weiß, früher hat man auch Kinderwagen irgendwie draußen vor den Einkaufsladen irgendwie gestellt und die Kinder da gelassen, aber das ist halt was ich jetzt nicht mehr möchte. Und es gab dann Situationen, wo ich zurückkam und das Baby quasi in einem öffentlichen Raum, sag ich mal, fand und dann gesagt habe, ja, sorry, aber dann gehe ich nicht mehr weg. Also wenn das nicht eingehalten werden kann, mein Wunsch, und auch wenn jemand 10-mal sagt, das ist doch total irrational, dann machen wir das eben nicht mehr. Also gibt beides.
Ich habe so einen Moment habe ich auch gehabt, was ganz Ähnliches, wo die Kinder bei Großeltern waren und danach dann erzählt wurde, dass die alleine auf dem Spielplatz waren und die Großeltern waren irgendwie im Kiosk sich Zeitung kaufen und ich einen Herzanfall bekommen habe, wo man sich dann natürlich auch fragt, ist das jetzt überzogen oder nicht? Weil natürlich in der eigenen Kindheit war das normal. Ja? Mhm. Also beziehungsweise ich wurde in dem Alter schon einkaufen geschickt oder so. Aber ich dann auch wirklich sagen musste, das möchte ich nicht. Ich möchte das wirklich, ich will das nicht, weil ich kann sonst auch nicht loslassen. Das ist ja auch was Wichtiges, ne? Weil man will ja auch das Gefühl haben, dass man sein Kind abgibt und man sich nicht drüber Gedanken macht, ob es jetzt gerade alleine auf dem Spielplatz ist. So. Prinzipiell gibt es aber auch noch die andere Seite, dass ich mit den Kindern aber auch drüber rede und, ihnen sage, bei Oma und Opa oder wem auch immer, passieren Dinge anders als bei uns zu Hause. Also da gibt es manche Sachen, die natürlich lockerer sind, aber es gibt auch manche Sachen, die da strenger sind. Und das finde ich auch wichtig. Also es geht jetzt eben nicht darum, dass man den Großeltern sagt, ihr müsst alles so machen, wie wir das hier machen. Ja, sondern die Kinder sollen ja auch lernen, dass Menschen verschieden sind. Sondern das Einzige, was man eben will, ist, dass die Kinder, dass man nicht drüber nachdenkt, dass sie sicher sind. Ich glaube, ich nerv dann auch. Ich sage dann bitte die Balkontüren zumachen. Das eine Kind hat keine Angst und so. Und das mache ich, glaube ich, jedes Mal, wenn ich da bin. Dann bin ich so der nervige Vater. Aber ansonsten, genau, sollen die Kinder ruhig lernen, dass die verschieden sind.
Ich glaube, das ist aber auch tatsächlich kein Problem für Kinder, ne? Also spätestens auch, wenn die in den Kindergarten gehen oder bei uns ist es ja auch so, durch die Scheidung gibt es ja einfach einen unterschiedlichen Familienalltag beim Vater und bei der Mutter und da zeigen sich die Kinder schon echt sehr, sehr flexibel und diskutieren auch nur an den Punkten, die jetzt für sie sehr wichtig sind oder wollen sich das erklären lassen, dass sie sagen, warum ist das hier so, warum ist es da so, warum macht die Oma das eigentlich so, warum macht der Opa das so, und da kommen die aber gut mit klar.
Was mir noch aufgefallen ist, dass dadurch, dass wir jetzt immer weiter alle auseinanderleben, das beobachtest du ja bei dir auch, machen natürlich alle Menschen, aber wir kennen das beide, dass es auch einfach dieses Modell Wahlgroßeltern gibt. Mhm. Also Großeltern zum Beispiel, die ein Haus weiter wohnen oder die im selben Haus wohnen, das haben wir auch so ein bisschen, wo die Kinder sich dann von sich aus auch ältere Menschen suchen, die wiederum Lust haben auf Kinder und dann eigentlich irgendwann ich drüber nachgedacht habe, krass, das ist so ein bisschen so wie noch ein Großelternpaar. Das finde ich auch toll. Und das will ich auch nochmal sagen, das ist einfach ein total schönes Modell. Also weil da einfach ja Menschen zusammenfinden können, die irgendwie gut miteinander zurechtkommen. Und ich glaube, das passt einfach zu heutiger Urbanität oder so.
Das gibt es ja als Verein auch, ne? Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie das in Berlin heißt, aber ich glaube, es heißt irgendwie Leihomi oder so.
Gibt es keinen Opi?
Nee, ich glaube, das ist wieder so ein Ding wie das Mutti-Heft. Aber Vorleseopas gab es auch, fällt mir gerade ein. Ja,
die machen das Intellektuelle.
Ja, ja, genau. Und die sind da wirklich so heiß begehrt, dass man da nicht so schnell sozusagen einen Wahlgroßelternteil irgendwie zugeteilt bekommt. Das finde ich aber tatsächlich auch eine schöne Idee, so die eben nicht bestimmte Altersklassen dann so auszuschließen, sondern wirklich diesen Großfamilienbogen wieder zu schließen und gar nicht darauf zu bestehen, das muss eben jetzt die Blutsverwandtschaft sein, sondern einfach zu sagen, wir machen das jetzt über alle Alterskohorten, aber ob wir jetzt verwandt sind oder nicht, das spielt keine Rolle. Und das, glaube ich, tut letztendlich allen gut. Also es gibt im Kindergarten oder gab im Kindergarten auch ein Projekt mit einem Seniorenheim beispielsweise. Und da ergibt sich das ja auch manchmal, dass das dann eben längerfristig wird. Also wir hatten da für den Kindergarten auch zwei Großeltern, die dann eben da wirklich Projektarbeit im Kindergarten gemacht haben. Und das war insofern auch skurril, als dass die eine wirklich so ein bisschen garstig auch war. Also man hat sich immer gefragt, aber irgendwie hat es trotzdem gepasst. Also das war wie so aus einem Buch irgendwie, ne? Da gibt es ja manchmal so diese Frauen mit Handtaschen, die so ein bisschen rumschimpfen die ganze Zeit. Und so war die auch. Die war ganz zuverlässig und so. Und irgendwie fanden die Kinder das auch lustig. Deswegen wurde das auch so gelassen. Also gibt so ganz skurrile Paarungen. Aber eigentlich ist es, finde ich, sehr schön, halt diese Varianz zu zeigen und eben auch im Alter und in verschiedenen, Vorgehensweisen oder Erziehungsansichten. Das ist ja für Kinder manchmal auch wirklich spannend zu sehen. Und die sagen dann, ach ja, das hat man früher so gemacht und so. Wir machen das nicht mehr, ne, Mama? Dann sagt man, nö, wir nicht. Ach so.
Das Wort garstig ist aber auch sehr schön. Das ist heute, glaube ich, mein Wort des Tages. Das ist gut, dass du noch das Thema Altenheim ansprichst. Da wollte ich nämlich auch nochmal drauf eingehen. Ich hatte mal so ein ganz besonderes Erlebnis. Bei uns sind ja zwei Seniorenheime direkt nebenan. Und da ist immer das Wahlbüro meistens, wenn gewählt wird. Einer der wenigen Momente, wo man dann mal dahin geht. Und wir haben dann die Kinder dabei. Und ich kann mich erinnern, dass wir die Kinder dabei hatten. Und da sind ja dann die ganzen Seniorinnen und Seniorinnen. Und ich weiß noch, dass eine angefangen hat zu weinen, als sie die Kinder gesehen hat. Und ich habe so, die hat so ein bisschen so vor sich hingeredet, aber ich habe dann mitbekommen, dass die einfach so gerührt war, Kinder zu sehen. Und da dachte ich, wie krass ist das eigentlich, dass ein paar hundert Meter weiter ein Kindergarten ist oder ganz viele Kindergärten. Und durch diese getrennte, ich sag's mal überspitzt, Haltung, ja eben diese zwei Gruppen, die ja eigentlich auch irgendwie gut zusammenpassen, irgendwie so auseinandergehalten werden. Ja, ist irgendwie schade eigentlich.
Total, ja.
Ja. Ja, also deswegen ist es ja schön, wenn es da so eine Projekte auch gibt. Jetzt sind wir auch schon ganz schön weit, schon mit unserer Sendung. Und wir wollen noch über ein Buch sprechen. Du willst noch ein Buch vorstellen. Dann bin ich gespannt, was du uns als euer aktuelles Buch darlegst.
Das ist eine Empfehlung von Kind 3.0 und das ist Ruperts Tagebuch von Jeff Kinney. Oder heißt der Kinney? Kann ich nicht aussprechen. Auf jeden Fall von dem Autor, der Gregs Tagebuch auch geschrieben hat. Ich habe Gregs Tagebuch selber nicht gelesen, kenne nur einen der Filme, fand das persönlich total furchtbar, weil da ja alle Klischees durchgekaut und wiedergegeben werden, die es irgendwie nur gibt. Und ständig wird irgendwie geschrien und so. Aber ich muss sagen, unser erstes Kind fand Gregs Tagebuch auch total super, hat irgendwie alle gelesen. Und jetzt gibt's ein Spin-off, eben Ruperts Tagebuch. Das ist der videospielende Freund, videospielspielende Freund von Greg, der eigentlich den Auftrag hatte, für Greg das Tagebuch zu schreiben und dann aber so viel Spaß daran hatte, dass er es einfach für sich selber geschrieben hat. Und ich habe mir so ein paar Details zeigen lassen, die das Kind sehr lustig fand und habe mich einfach total gefreut, dass es jetzt zunehmend, wie soll ich das sagen, auf dem Buchmarkt Dinge gibt, die Kinder selber auch entdecken und einfach diesen Prozess mitzumachen. Wir sind dann wirklich auch in einem Buchladen, haben das nicht bestellt, zu sehen, dass da also mein Kind wirklich mit klopfendem Herz vor Freude so ein Buch kauft und dann gar nicht lesen wollte erst, also erst ein paar Zeilen gelesen hat, dann gesagt hat, oh, das Buch ist dann so schnell zu Ende, dann weitergelesen hat, dann gesagt hat, ich kann es ja nochmal lesen. Und dafür ist halt dieses Format, das ist ja so sehr groß gedruckt, in so einer handschriftartigen, aber gut lesbaren Schrift mit ganz vielen Bildchen und auch mit so Sprechblasen, hat also, wie gesagt, das Kind total begeistert. Ob ich es jetzt empfehlen würde, wenn ich selber gelesen habe, weiß ich nicht. Aber ich finde, da kann man auch Ausnahmen machen, einfach.
Du bist ja auch nicht die Zielgruppe.
Genau, wenn man das sieht. Ja, und also die Kinder sind ja auch ausreichend vorgeprägt, was diese Rollenklischees irgendwie angeht, das zu erkennen und auch zu reflektieren. Und dann sollen sie solche Bücher auch lesen. Ich wollte nur quasi sagen, ich kenne es aus Gregs Tagebuch, dass ich da eher so ein bisschen augenrollend als Mutter das betrachtet habe. Aber deswegen dürfen die Kinder trotzdem die Bücher lesen.
Schön, das klingt gut. Also Gregs Tagebuch, weiß ich, ich habe da immer davor gestanden, irgendwie hat mir das Cover gefallen, da ist so ein Strichmännchen drauf oder so, ne? Genau. Hab das aber auch nie gelesen. Dann sind wir am Ende der heutigen Sendung über Großeltern. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns vielleicht schreibt, wie ihr das mit den Großeltern macht, vielleicht auch, wie das bei Regenbogenfamilien zum Beispiel mit den Großeltern ist. Vielleicht ist das da auch nochmal anders. Du guckst schon so, als hättest du eine Frage.
Ja, ne, und auch die Eltern, diejenigen, die Eltern im Alltag haben, würde mich auch interessieren.
Also wir haben jetzt beide berichtet, dass es bei uns eher wenig ist, wirklich im Alltag. Genau, also mal noch so ganz andere Berichte, wie das so, wenn sich das so dolle integriert. In der nächsten Sendung, die am 15. September erscheint, reden wir über, wir haben den Titel gar nicht gesagt.
Doch, ich habe den hier eingetragen.
Ah, ja, bitte.
Kacke, Kotzen, Läuse.
Okay, reden wir über Kacke, Kotzen, Läuse. Das gefällt mir insofern nicht, als dass das fast eine Alliteration ist. Da müssen wir noch, das für Wort Läuse müssen wir noch.
Kinderkrankheiten.
Kinderkacke. Okay, jedenfalls wollen wir einfach mal darüber reden, Tacheles darüber sprechen, was einem alles so sonst noch so im Alltag mit Kindern passiert, weil das ist ja nicht alles nur schönes, lustiges, dass wir ja hier gerade auch diverse Läuse-Zwischenfälle hatten. Insofern freue ich mich sehr, über das Thema zu sprechen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.
Bis dann. Ciao.
Das war's mit Kindernleben, der Eltern-Podcast. Alles weitere auf mkl.wtf.
Dankeschön und tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Mit Kindern leben.